Disco this way.
Alles zum Thema Disco in unserem Themenschwerpunkt im März.
Disco ist nicht gleich Disco. Disco ist alles und nichts. Disco ist ein Ort, ein Musikstil, eine Methode, aber auch ein Prinzip. Disco brachte und bringt Menschen zusammen. Vor Disco sind alle gleich. Dieses Zitat von DJ-Produzent und Autor Hans Nieswand, der seinerzeit sogar From Disco to Disco gezogen ist, sagt eigentlich alles. Ich habe mir einen Gentleman eingeladen, der das alles ganz gut kennt. Er bringt seit gut 30 Jahren Leute zusammen, um zu feiern, zu tanzen, eine gute Zeit zu haben. All equal. Ist das so? Das frage ich ihn einfach. Ich freue mich über den Mitbegründer von Radio Superfly, den Veranstalter, DJ-Produzenten, vor allem aber einen, der gerne Leute zusammenbringt. Heinz Tronninger ist bei mir. Hallo Heinz.
Servus Gerald.
Heinz, du hast ja Erfahrung mit Discos als Veranstalter. Aber wie war das eigentlich seinerzeit? Wann hattest du deine erste Erfahrung mit einer sogenannten Disco? Und ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Partykeller im Wirtshaus in Kärnten, sondern so richtig, wo du sagst, das war eine Disco.
Ja, wir sind in Kärnten aufgewachsen in den 80er Jahren und das war ja damals die Riesenzeit von Riccione und Rimini. Und wir sind wirklich 85, 86 gefahren und sind in die Discothecas gegangen, eben Rimini, dann gab es in Udine, hat es in La Grotta, das Wum Wum, das legendäre Lignano, und das war wirklich die Zeit der italienischen Discothecas, wo das ist eigentlich der Ursprung der ganzen des Disco-Hypes, das ist ja von Italien übergeschwappt nach Amerika eigentlich.
Also würdest du schon sagen, dass Italien eine große Rolle für dich gespielt hat? Gut, klar, Kärnten ist nicht weit.
Klar, Italo Disco war ja Big Time und wir haben damals halt schon Platten gesammelt und sind wirklich in die Plattengeschäfte gefahren und haben Disco-Musik gekauft und sind eben in Discothecas gegangen. Es war so ein Lifestyle, eine Lebenskultur, nach dem Essen Discotheca.
Und das am Meer natürlich. Das haben wir in Österreich nicht gehabt.
Ja,
in Kärnten gab es den Wörthersee.
Ja, und in Udine gibt es auch kein Meer. Aber gut.
Das ist ein anderes Thema. Ja. In Kärnten hätte man zumindest den Wörthersee. Gab es da eigentlich auch Vergleichbares dann nachher?
Wo? In Österreich?
In Kärnten.
Nein, es gab das berühmte Tropic. Das war wirklich ein legendärer Club. Das hat, glaube ich, auch in den 80er Jahren aufgesperrt. Dann gab es die Chesapeake, das war der DJ Pezzi, eine Legende, der hat eine der größten Plattensammlungen gehabt. Und das war sehr beeinflusst damals alles auch von dem Cosmic-Style, der bewusst ist ja aus Oberitalien zurückgeschwappt. Das war so eine Mischung aus Rare Groove, Jazz, Latin und eben Italo-Disco. Und das war eben örtlich begrenzt, relativ begrenzt, aber ist eben bis nach Kärnten gekommen, aber auch Tirol, Südtirol, Nordtirol.
Wir sprechen jetzt aber schon eigentlich von den 80ern, so einer Blütezeit, der ja auch Italo, Euro-Disco, was auch immer oder wie immer man es nennen mag. Disco geht natürlich sehr viel weiter zurück, vor allem wenn es jetzt um diesen Ort geht. Tatsächlich ist es ein sehr wichtiger Ort, schon in den späten 50ern als Chez Regine bekannt. Das war in der Pariser Szene eigentlich ein Ort, wo Musik gespielt wurde, zu der getanzt wurde. Das hat sich dann natürlich weiterentwickelt.
Es kommt ja der Name Discothek ja auch, Le Discothek, das ist ja französisch.
Genau. Das ist auch ein spannender Punkt. Disco ist eigentlich nicht mehr oder kein geflügeltes Wort mehr. Irgendwann hat es halt geheißen Clubs. Oder sagst du noch Disco?
Ja, mir kommt vor, es ist wieder hip irgendwie.
Also das meinst du?
Jetzt haben wir eigentlich Retro. Die Franzosen, die ganzen Bangalters und die Jungs, eben die Franzosen haben das Wort Diskothek wieder belebt, eigentlich.
Ja, kann man natürlich sagen und der Kreis schließt sich natürlich. Man darf nicht vergessen, dass ja in den 70ern auch aus Frankreich sehr viel Disco um die Welt ging, auch dank eines Gentlemans namens Jean-Marc Serron. Von daher hat sich das ja immer weiterentwickelt. Du bist selber Veranstalter, du hast selber Lokale betrieben, Clubs betrieben, Diskotheken betrieben und hast natürlich auch Jahrzehnte beobachtet. Wo glaubst du, hat sich am meisten entwickelt zur Jetztzeit? Also wenn du jetzt zum Beispiel deine aktuelle Location, die Praterstraße, möchte jetzt gar nicht so weit zurückziehen, die Schutzhausparty, sondern wirklich zum Club Meierei zum Beispiel. Ja. Ja, wo doch sind so sehr prägnante, glaube ich, Milestones in deiner Veranstalt- oder Clubkarriere. Ja. Wo glaubst du, sind hier, ohne jetzt zu werten, aber wo sind hier so große Unterschiede, glaubst du?
Zu heute meinst du?
Zu Praterstraße zum Beispiel.
Naja, die Szenen haben sich wirklich, die Musikgenres sind viel, viel, die haben viel mehr Variation. Es gibt ja, weiß ich nicht, 20 Arten von Haus. So, und das, mir kommt vor, dass das Publikum schon viel gezielter auf Veranstaltungen geht und eher musikbezogen, also musikstilbezogen auf Veranstaltungen besucht als früher. Weil früher gab es eben den House-Floor und dann gab es den Downtempo-Hip-Hop-Floor und es war nicht so wichtig, weil da war die Bandbreite zwischen, keine Ahnung, da war der Sven Veden, am nächsten Tag war der Niswan. Yeah. Also diese Genres sind nicht so wahrgenommen worden. Mhm.
Ich möchte jetzt auch nicht jetzt das heutige Publikum bewerten, aber glaubst du damals, dass die Leute, weil sie vielleicht auch gar nicht so viel wussten, automatisch dadurch aber ein bisschen offener waren, jetzt wenn sie fortgegangen sind?
Eben, das ist der Punkt. Es gab eben die Spezifizierung nicht, es gab halt die sozialen Medien in der Form nicht, es gab Musikmagazine, wo man sich schlau gemacht hat, wo die Musikaffinen schon gewusst haben, das und das, aber nicht eben so ins Detail gehen. Das ist eigentlich ein signifikanter Unterschied zu heute.
Ja. Ist es dann auch schwerer geworden letztendlich, weil du dich ja irgendwie definieren musst. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich sperre jetzt auf, ich bin der XY Hausclub und that's it, sondern du musst dich ein bisschen genau definieren.
Bei einer gewissen Größe als Diskothek oder als Club, muss man natürlich mit Promotoren, mit Crews zusammenarbeiten, die ihrerseits eine große Gruppe von Leuten anspricht und die eben auch generiert. Und die dann auch das Programm macht für den jeweiligen Abend.
Ja. Es gibt jetzt eine neue Veranstaltungsreihe, Heist Tapping. Und hier, glaube ich, weil wir gerade ein bisschen gesprochen haben, hier kann man, glaube ich, wieder von Diskothek sprechen. Es ist, der Untertitel ist ja auch Your Diskothek. Ist das auch so ein bisschen vielleicht mit ein bisschen
Nostalgie,
Wehmut vielleicht auch, so ein bisschen etwas, was Melancholisches?
Weil die schöne Idee der Diskothek, also wenn man es jetzt wieder ein bisschen historisch betrachtet, ist ja, dass die Diskothekkultur ja nach New York übergeschwappt ist. Und es war ein Platz eigentlich für sozial Außenstehende oder für Schwule und für Italiener in Brooklyn und in Manhattan. Und diese Idee der Offenheit, das ist eigentlich wahnsinnig schön. Und das zu verbinden mit Musik und mit einer Ekstase, wie es eben damals in den Diskotheken waren. Wir reden vom Loft, wir reden vom, wenn du möchtest, Studio 54, wir reden von, was haben wir noch?
Paradise Garage.
Mhm. Genau, David Mancuso und genau dieser Vibe. Diesen Vibe wollen wir halt wiederbeleben, wird nicht gehen, aber halt diesen Vibe aufnehmen und in seiner Form vielleicht neu interpretieren.
Es war ja auch immer ein Ort des Hedonismus, muss
genau,
man sagen.
Selbstverständlich.
Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig war. Also wenn du gerade New York angesprochen hast, es gab seinerzeit eigentlich die zwei prägnantesten Clubs waren in der Studio 54. Das war halt so ein bisschen die Celebrity-Abteilung, wo aber natürlich auch totale Freaks immer dort waren. Und dann gab es die Paradise Garage, die noch stärker eben in diese queere Ecke gegangen ist. Ja, da ging es vielleicht noch mehr um Musik, aber unterm Strich ging es eigentlich darum, dass man so ein bisschen aufbricht, die sozialen Unterschiede.
Weil auch sie wurden ja aufgebrochen.
Genau, und auch im Studio 54, wenn man bedenkt, war ja durchaus ein konservativer Club aus Sicht der Betreiber und des wirtschaftlichen Interesses und auch des Publikums, waren natürlich vor allem Celebrities, mit denen man den Ort bewerben konnte. Aber auch dort wurde jetzt komplett aufgebrochen. Es war eigentlich alles erlaubt. Sexuelle Freiheit.
Und das ist das Schöne, aber auch musikalisch. Das geht ja einher damit, dass die Disco-Musik ja eigentlich aus den oder Hip-Hop-Musik aus den Disco-Breaks entstanden ist.
Ja.
Das muss man ja einmal sich überlegen. Es sind Soul eigentlich 12 Inches gewesen, wo die Mittelteile, die Disco-Breaks sozusagen verwurstelt worden sind von den von den ersten Hip-Hop-DJs in den Block-Partys.
Man kann gar nicht genug hervorheben, wie unglaublich technisch aufwendig das war.
Natürlich, weil der erste 1210er, der MK2, ist ja 79 herausgekommen und davor hat man ja, wie hat das geheißen, als Queuing, das Nachdrehen der Platten.
Improvisiert ein bisschen.
Genau, na, selbstverständlich.
Also man kann gar nicht genug anrechnen, was die dort angestellt haben. Und dann gab es natürlich auch die ersten Leute, die gesagt haben, okay, das ist alles zu kurz. Dann gab es Leute wie Tom Moulton, die irgendwann gesagt haben, machen wir doch einfach ein 12-Minuten-Stück.
Das hat den DJ ein bisschen einfacher gemacht. Davor gab es in den Ende der 60er Jahre den berühmten Francis Grass in der Sanctuary in New York. Yeah. Der war der Erste, der dieses Sleep-Cueing, der eben kann Turntable gehabt hat, zum Nachdrehen, Geschwindigkeit verändern, der hat es mit der Hand nachgedreht. Yeah. Und das ist natürlich brutal.
Also uns hat das schon genervt, wenn man ein paar Mal angeschoben haben, ne?
Ja, und vor allem ein bisschen zu früh angeschoben, war es komplett aus dem Beat. Und das Schlimmste war dann, dass die zweite Scheibe, natürlich der Schlagzeuger, hat das Tempo auch nicht gehalten. Und dann war, wie der Nigel Hayes immer sagt, it sounds like Tito Puente is falling down the stairs with all his percussion instruments.
Ja, also ich glaube, wir DJs, wir können uns alle beim Quantisieren bedanken in den Studios, die dann einfach gerade Beats gehabt haben. Früher war das alles nicht da.
Ja, und noch schöner ist heutzutage auf den CD-Playern, wo du das Tempo überhaupt ziehst.
Früher hat man das einfach ein bisschen hören müssen.
Ja, musstest
aber
du.
Aber das war natürlich auch das Abenteuerliche, muss man sagen.
Klar.
Also wenn man
weißt du, diese ganzen DJ-Sets von heute, mir ist es zu glatt. Es gibt keinen Fehler mehr. Es muss ja beim Mixen ein Fehler sein. Es kann nicht sein, dass es irgendwann rausrennt und du hörst, dass
der noch... Es ist zu perfekt. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Vor allem, wenn ich auch so DJs auf großen Festivals, wo man natürlich weiß, okay, da wird gar nichts mehr gemixt. Na, das ist halt, also, das ist, der ist halt da, um gesehen zu werden und dann wird halt eine Stunde abgespielt.
Ja, das ist das sogenannte, da gibt es ja, das heißt Walkthrough. Der Artist tritt gar nicht mehr auf, der geht nur durch den Raum.
Und er bleibt halt eine Stunde stehen.
Ja, das ist das Walkthrough. Der kriegt, weiß ich nicht, $10,000, dass er Flaschen irgendwas drehen.
Weil du gerade so ein bisschen schon angedeutet hast, die Unterschiede, auch technisch hat sich natürlich viel weiterentwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch schon in den 90ern dankbar gewesen, wenn ich nur mit einem USB-Stick irgendwo hingefahren bin. Auf der anderen Seite sage ich aber, ich bin manchmal noch ein bisschen überfordert mit der Auswahl, mit der Menge. Ja. Früher hat man halt auch, das, was man mitgehabt hat, hat man mitgehabt.
Genau, ganz genau.
Das war natürlich manchmal zu wenig, vielleicht.
Ja, aber du musstest dich immer einstellen.
Aber das war halt so.
So, und das Interessante ist ja, dass die heutigen DJs ja wirklich einen Zugang haben zu Millionen von Tracks, weil früher musste man ja ins Plattengeschäft gehen, das kaufen, dann hast du die Plattentaschen gehabt, genau den Koffer, da waren 75 Platten drin und das Taschel mit 40 Platten, wie du sagst. Mhm. Heute hat man theoretisch, du kannst ja beim Auflegen online Tracks, die dazu passen, irgendwie reinladen.
Ja.
Aber das Interessante ist, dass die DJ-Sets nicht besser werden, kommt man vor. Hm. Es müsste ja theoretisch...
Weil zu viel Auswahl ist. Ich meine, auch in Bezug auf Produktionen, also es gibt wahnsinnig viel gutes, neues Material. Ich glaube aber auch früher, wenn man halt sowas kaufen gegangen ist, eine Maxi, man hat sich ja überlegt, das hat halt Geld, das hat 100 Schilling kostet oder nachher 140. Halt für, ja, und man hat halt Geld ausgegeben für in den meisten Fällen halt einen Track, den man haben wollte.
Genau.
Und das hat sich, und ich glaube, und da möchte ich auch so ein bisschen die Wertigkeit ansprechen. Also ich möchte niemanden heute absprechen, dass er die Musik nicht wert oder respektvoll behandelt oder
wertschätzt.
Wertschätzt, das war das Wort. Aber ich glaube, dass die Überwindung früher einen Song zu spielen ja deutlich höher war, weil man sich ja man musste sich entscheiden, man musste Geld ausgeben.
Und du musstest vor allem auch überlegen, wie du richtig sagst, wo passt es rein?
Ja.
Du hast, bei mir war es halt so, wahrscheinlich bei allen, du hast ein Set gehabt, das war halt für 2-3 Monate und dann hast du es immer halt ersetzt, einige Scheiben durch neue. Nicht? Mhm. Und da hast du, wie du sagst, genau überlegen müssen, okay, was kaufe ich und wo passt es dann dazu? Mhm. Weil du hast eben nicht die Möglichkeit gehabt, mit dem Stick 400 Tracks zu haben, wo du 40 hast, die dazu passen würden. Das war nicht so.
Mit Tempo angeschrieben.
Ja, genau.
Ja. Aber es gab auch DJs, die das Tempo draufgeschrieben haben.
Habe ich auch. Film. Nein, habe ich nicht. Ich habe so L für langsam, also, M für Mitte.
Du warst nicht so genau, du hast ein bisschen vereinfacht.
Nein, das waren 90 Beats oder was, so bis 100 und M war halt 115 und dann war halt 125 war halt Hausmusik.
Und Tempo konnte man gut wechseln früher. Auch House-Labels haben sich früher immer was gedacht und haben sehr gerne auch einen Downtempo-Track draufgepackt.
Genau. Ne?
Weil sie halt gedacht haben, legt vielleicht auch wer auf.
Gibt es ja auch welche. Also gab es welche. Ja. Es war auch die DJs jetzt, muss man sagen, finde ich, trotz weniger Zugang zur Musik, waren die breiter gefächert. Weil wenn du heute in einem Hausclub, das passte mir auch zum Gespräch, wenn du da mal an Track droppst, der vom Tempo viel langsamer ist, wirkt auf die Crowd, ist das ganz komisch.
Ja.
Also die reflektieren nicht mehr so wie die Leute früher. Es war früher viel normaler, an Bogen zu spannen, von schnell zu langsam. Gibst du mir da recht?
Absolut. Ich meine, ich erinnere mich sehr gerne an Abende in der Meierei, wo im Endeffekt alles nicht, aber sehr viel möglich war.
Ja.
Also man hat ja wirklich hier ausprobieren können.
Genau.
Ne?
Und die Crowd ist mitgegangen.
In den meisten Fällen ist sie mitgegangen und hat das gefeiert.
Ja? Wobei ich ja glaube, dass die Leute heute auch mitgehen würden die DJs diese Bögen spannen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, dass die DJs jetzt viel kürzer sind. Mhm. Die Leute legen halt auf 1,5 Stunden. Ich meine, in 1,5 Stunden kannst du ja keinen Bogen spannen. Das ist ja kein echtes DJ-Set. Das ist halt ein paar Scheiben auflegen.
Ja. Oder ein paar Files abspielen.
Ja, genau.
Heutzutage.
Genau.
Aber das ist, glaube ich, auch, das sind die markanten Änderungen, dass man auf der einen Seite natürlich ein bisschen das Abenteuerliche früher und ich glaube, durch die unendliche, das ist ja wirklich unendlich, die Auswahl, die man heute hat, ist einfach das Abenteuer ein bisschen verloren gegangen, weil ja besondere Tracks gar nicht mehr so rausstechen. Weißt du, was ich meine?
Was meinst du?
Na, wenn da Tracks, man hatte früher immer so, ich hatte immer so 2, 3 Tracks, die ich eigentlich immer aufgelegt habe und die hat sonst niemand gespielt.
Genau,
ja?
das Label abgepickt haben, dass die Trainspotter nicht sehen, was du spielst. Ja, so, kannst du erinnern?
Aber so extrem war ich nicht. Die Clubs waren dunkel genug früher, dass man ihn nicht sieht.
Das stimmt.
In der Meierei unten war oft wenig Licht.
Es war richtig dunkel.
Es war richtig dunkel. Aber es war tatsächlich.
Und eins muss man auch noch sagen.
Ja.
Mainfloor, wenn du reinkommst in die Meierei, da war Big Time, also richtige Partystimmung mit 100 Beats.
War möglich.
Nein, das war zumeist so. Weil unten war ja da, also das war ja wirklich diese Downtempo-Zeit, das kann man sich ja halt gar nicht, überhaupt nicht mehr vorstellen.
Vermisst du sowas? Also ich persönlich.
Also ich liebe es. Ich liebe DJs, die diesen geschlapften Sound spielen. Das ist genau, also im Bewusstsein der Leute gibt es keinen riesen Unterschied, wenn du einen Abend startest mit 110 Beats und bei 115 bleibst oder ob du mit 120 anfängst, weil irgendwann wird es zur Normalität am Dancefloor.
Ja. Ja, schlimm ist es, wenn vor dir einer mit 130 auflegt und du weißt eigentlich gar nicht, was du tun sollst.
Na, ganz schlimm.
Kannst du von vorne anfangen?
Ich habe einmal mit dem Dorfmeister aufgelegt in einer, das heißt Florida, das ist eine der größten Diskotheken in...
Richard Dorfmeister zur Vervollständigung.
Eine der größten Diskotheken in ganz Spanien. Und wir kommen dorthin und es ist mitten in der Wüste. Und da sind gestanden tausende Autos und wir haben gedacht, das ist ein Club-Gig und kommen da rein. Und das war, also da waren am Mainfloor waren 2500 Leute. Das ist so ein nachgebauter, irgendwie so, hat ausgeschaut wie ein Ortsplatz. Ja. So, und der Typ spielt da Techno mit 130 Beats und die Leute gehen ab und wir stehen dort mit unseren Downtempo-Zeug und haben nicht gewusst.
Nee.
So, ich werde es nie vergessen. Wir haben dann gespielt so Brazilian Beats komplett schnell gepitcht und es ist auch gegangen.
Mhm. Ja.
Also, es ist bei den DJs jetzt immer die Frage, wie du weißt es am besten, wie kommst du rein, wie catchst du es?
Ja.
Den Vibe.
Ja. Man eigentlich dann sind wir wieder zurück bei Disco und auch bei Disco-Musik, denn irgendwann wurde ja aus dem Ort Disco auch die Musik Disco. Und man kann eigentlich sagen, egal was davor gelaufen ist oder danach laufen wird, Donna Summer, I Feel Love ist immer.
Wahnsinn.
Es geht immer
und es ist ein
Wahnsinns Track. Weil jeder kennt es, nicht nur aus Funk und nicht nur aus der Werbung mittlerweile wieder, aber das ist einfach ein Track, der immer geht.
Immer, aber da gibt es die ganzen Schick-Sachen. Die
ja, alles, immer.
Alles. Und High Steppin' zum Beispiel,
das ist ja ein Track. Sind wir wieder zurück bei der Party.
Ja, naja, aber das ist ja ein Track vom Love Unlimited Orchester, das ist ja die Backing-Band vom Barry White gewesen. Und der Track ist ja wirklich ein Wahnsinn, weil der ist ein komplett underrated Disco-Burner.
Und auch recht langsam, muss man sagen.
Der ist nicht schnell, also der hat keine 100, der hat 115 oder
maximal
sowas.
Ja. Aber das ist, glaube ich, auch, ihr wollt jetzt bewusst auch so ein bisschen einen Hinweis auf das geben, dass vieles möglich ist, aber zuerst besinnt man sich wieder mal auf, okay, Step Back und...
Genau, und eine gewisse Offenheit, weil Disco ist ja jetzt zurück zu diesem Abend, weil das sollte ja nicht sein, ein Disco-Abend, wo Gloria Gaynor gespielt wird. Nein, es sollen verschiedenste Auswüchse des Disco-Sounds sein. Es gibt ja so super Produzenten, die diesen neuen Disco-Sound mit Samples und so einen richtigen Club-Sound machen, der halt nicht sehr kommerziell ist, aber der richtige Club-Music ist. Und das gemischt mit alten Tracks, das ist so ein bisschen die Vorgabe. Und im zweiten Floor natürlich der Superfly-Sound.
Weil du das angesprochen hast, ein Experte kommt auch aus dem Hause Superfly.
Ja, den kennst du am besten, Ludovic.
Ja, also ich meinte zuerst mal DJ Mannix, der ja auch mittlerweile versierter Verbinder, sage ich mal, zwischen Haus und Disco
ja,
ist.
Ja, aber der ist auch ein toller Produzent. Also
toller
der ist auch erfolgreich. Also
genau.
Ich meine, kommerziell erfolgreicher Disco, eben Spielarten von Disco-Sound, als Produzent erfolgreich und der Top-DJ.
Ganz genau. Und dann gibt es natürlich einen Gast, der eingeflogen wird, aus dem wunderschönen Perpignan, also er lebt in der Nähe von Perpignan.
Weil du kennst, die Hörer müssen wissen, dass du ein sehr frankophiler Mensch bist und seit Jahrzehnten Kontakte pflegst zu den französischen Produzenten. Hatten wir, wenn wir schon bei der Meierei bleiben, weiß ich nicht, alle.
Ja. Naja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich Mitte der 90er in Frankreich verbracht habe und dann bis 97 und das war eine unglaublich gute Zeit, man muss sagen.
Zeit.
Ja, also es kam plötzlich alles aus Frankreich, hat man gefühlt.
Die haben uns abgelöst, das weißt schon. Das war Wien, die Welthauptstadt.
Genau.
Bis 99 und dann kam raus Music Sounds Better With You. Das hat
und dann
war es
vorbei.
Dann war Wien weg.
Nur mehr
Cassius.
Alles. Und es gab das Label F Communications, unter anderem von Laurent Garnier und Eric Morand. Und die hatten dort eine sehr große Spielwiese. Die kamen zwar vom Techno, haben aber das Label extrem geöffnet. Ist vielleicht auch bei euch bei Sunshine so ein bisschen gewesen, dass ihr eigentlich gar keine Grenzen euch gesetzt habt.
Genau.
Und F Communications war natürlich unglaublich erfolgreich, weil in Frankreich natürlich der Markt extrem groß ist. Sie natürlich auch mit diversen Elektronikfachhändlern unglaubliche Möglichkeiten hatten.
Ja, und die Major-Labels, Virgin damals, die haben denen mit Verträgen wirklich geholfen und die haben das Big Time gemacht, muss man sagen. Der Unterschied zu unserem Wiener Sound ist ja der, dass die Wiener ja strikt die Kommerzialität abgelehnt haben. Da war ja jeder, der irgendwie beim Major-Label nur reingeschaut hat, war schon
Suspekt.
Outlaw. Die Franzosen waren viel offener. Das hat aber auch den Grundstein gelegt. Jetzt, natürlich war die Musik gut, dass das kommerziell so derartig erfolgreich wurde.
Ich glaube auch, dass was der große Vorteil in Frankreich war, die hatten im Land einfach auch nahezu öffentliche Abteilungen, die sich auch um unabhängige Musik gekümmert haben. Deswegen hat man in Werbespots von ganz großen französischen Firmen Produktionen von unabhängigen Labels gehabt. Genau. Ja? Da ist dann irgendwas von iCube gelaufen zum Beispiel.
Ganz genau.
Und um das ging's. Und Ludovic Lorca, der als Art of Tones zu High Stepping kommt, der war natürlich auch extrem erfolgreich. Der hätte bei F Communications einen anderen Gentleman ablösen sollen musikalisch, nämlich Saint-Germain. Saint-Germain ging dann zu Major, ging dann zu Blue Note Und eigentlich hätte Ludovic Lorca so der logische Nachfolger, weil er auch so ein bisschen Jazz, Funk.
Die ersten zwei Alben waren schon.
Aber Saint-Germain war sehr erfolgreich. Und dann kam aber das Album Newcomer, genau zum Jahr 2000.
Das Weiße.
Perfekt. Das Weiße, ja. Genau. Und das hat sich 200.000 Mal verkauft.
Ja,
und das sind ja Zahlen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann.
Unmöglich.
Auch im Major-Bereich kann man sich das kaum mehr vorstellen, dass so viele Tonträger über den Tisch gehen. Und das hat natürlich Ludovic Lorca extrem bekannt gemacht. Und F Communications hat dann aber zugesperrt. Und Ludovic Lorca hatte aber noch seinen Namen dort geparkt, sozusagen rechtlich. Und deswegen hat er eben angefangen mit einem neuen Projekt. Und er hat gesagt, okay, er möchte wieder ein bisschen mehr Club-Sound, ein bisschen Discreeter. Und dann hat er Art of Tones
Sympathisch finde ich das von ihm, dass er nicht raushängen lässt, den Superstar, sondern eigentlich eine zweite Karriere aufmacht. Genau. Aber nicht so auftritt, so ich bin jetzt der Lorca. Und, macht er nicht. Das ist ein wirklicher Gentleman und vor allem ein Wahnsinns-DJ.
Ein unglaublich guter DJ. Und wie gesagt, er hat dann nachher irgendwann sind die Namensrechte wieder bei ihm gewesen. Da hat er dann zwei sehr schöne Alben herausgebracht, die wir hier auf Superfly natürlich
das
auch spielen.
Da war ein wahnsinniger Blues drauf.
Das war aber noch auf F-Communication.
Ja, genau, das letzte auf F-Com.
Genau.
Ja.
Nein, ich meinte schon sein Album The Garden, wo wir viele Tracks davon spielen. Und da hat er wirklich so Lorca-Musik gemacht. Ja. Aber er wollte dann schon, man hat gemerkt, er wollte eben diese Discreet, er wollte diese Clubchen. Deswegen hat er Art of Tones. Also genau. Art of Tones am 15. März dann im Club Praterstraße bei High Step. Ich freue mich, ich habe ihn tatsächlich schon lange nicht gesehen. Also ich freue mich auf jeden Fall, weil ich sehr oft mit ihm unterwegs war in den 90ern und Anfang des 90ern. Jahrtausends. Tatsächlich waren die DJs von F Communications, also alle, die so House aufgelegt haben, waren die von mir am häufigsten eingeladenen DJs.
Ja, aber das war ja, damals hat es das Yellow Label gegeben, da waren wenn immer wir in Paris waren, haben wir den Alain Ho. Mit dem
Christophe Lefriant.
Genau,
Genau.
Natürlich, Bob Sinclair
jetzt als Bob Sinclair weltberühmt, muss man auch sagen. Ja,
klar. Und das ist genau diese Schule, das ist genau dieser Freundeskreis. Hm. So, und
das ist auch etwas, was die Franzosen ganz gut können. Sie können kommerziell sein, ohne irgendwie
peinlich zu werden. Ja, das sind immer cool. Aber da geht es ja gar nicht um Musik, das ist eigentlich immer sowas gemacht.
Und schauen auch ganz gut aus oft.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Paris ist halt die Stadt der Mode.
Ja.
Da hat Wien lange geschlafen.
Ja.
muss man sagen.
Stimmt.
Aber man muss auch sagen, wenn man irgendwo in Wien in den Ende der 90er, Anfang des 90er, wenn man da irgendwo sexy Leute sehen wollte, dann musste man in die Meierei gehen und das ist auch etwas, weil wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Ort. Die Meierei war ein Ort des Hedonismus und zwar bezogen auf diese Diversität, die damals schon in diesem Club gilt. Da hat ja wirklich, da ist ja jeder hingegangen, alle.
Ja,
jeder.
Und das Schöne, ja, und das
es
Schöne
gab kaum Securities, nahezu keinen.
Und es war wirklich eine Durchmischung, das geht mir heute ein bisschen ab in der Clubkultur, dass wirklich der Banker neben dem Freak steht und dass die ein Gespräch anfangen und sich verstehen. Hm. Das ist heute, kommt mir vor, sind die Zielgruppen, die Clubbesucher sehr, sehr darauf erpicht, in ihrer Gruppe zu bleiben. Mhm. Und auch das wollen wir ein bisschen aufbrechen.
Ja. Ja.
Daher haben wir auch die Kooperation mit den Love Affairs. Das ist so die nächste Generation der Leute, die wirklich geilen Disco-House machen und die das auch leben.
Ja.
Also diese Philosophie von Offenheit, von eben worüber wir vorher gesprochen haben, dieses Diskotheken-Feeling der Offenheit vertreten die.
Ja.
Und
aber Handys muss man nicht abgeben beim Eingang. Um dieses Gefühl.
Am besten gleich ins Haus lassen.
Aber man braucht es ja nachher zum Heimkommen fürs Taxi.
Ja,
du weißt, wie das ist. Aber das war vielleicht auch man hat früher halt einfach kein Profile erstellen können von jemandem, mit dem man geplaudert hat. Heute hast du ja sofort alles. Ne? Also du im Zweifelsfall stalkst du den gleich, bevor du den kennenlernst.
Ja.
So irgendwie blöd ausgedrückt.
Ja,
ne? Damals hat man einfach angefangen zu sprechen. und bist erst nachher draufgekommen, ob der jetzt leibend ist oder nicht. Das hat sich so ergeben. Jetzt sucht man auch schon ein bisschen aus und man selektiert schon. So kommt es mir vor, dass ja, das soziale Netzwerke Ansatz, so ein bisschen ja. so eine Selektion, so eine Vorselektion und dann wiederum vielleicht auch nach dem Motto, der diese Party gesucht hat, geht auch auf diese Party. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so ein bisschen diese Einstellung. Früher hat man einfach gesagt, wo geht man hin in die Meierei? Und eigentlich war es auch tatsächlich so, vielleicht liege ich falsch, aber den meisten Leuten war es überhaupt egal, wer da jetzt aufgelegt hat.
Ja, weil die sind halt das ist ja auch so ein Grundprinzip, glaube ich, von guten Clubs. Ist also you know what you get. Das heißt, du gehst dorthin, weil der Sound immer gut ist und weil der Vibe eigentlich dem entspricht, was du suchst, und deswegen gehst du dorthin. Und das ist eigentlich das, was eine Diskothek ausmacht.
Ich glaube schon, dass das ein gutes Motto ist. Und das ist eigentlich ein perfektes Ende zu diesem ersten Podcast. Wir werden uns noch ein paar Mal unterhalten.
Ja, unter allen Umständen.
Mir geht es jetzt einfach darum, dass wir absolut feiern. Die neue Eventreihe heißt Tap-In im Club Praterstraße. Am 15. März geht's los, dann in unregelmäßigen Abständen.
Ja, dann gibt es im April das nächste Jahr, aber stay tuned.
Genau, stay tuned. Heinz, vielen Dank für den Besuch.
Super, perfekt. Wir hören uns.
Ganz genau.
Alles zum Thema Disco in unserem Themenschwerpunkt im März.
On Radio Superfly.